Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Wer mit Brüsten durch die Welt geht, weiß, sie bedeuten immer etwas. Aber warum eigentlich? Das fragen Blogger Linus Giese und Schriftstellerin Miko-Sophie Kümel. Und nicht nur sich fragen sie das, sondern auch andere Menschen mit und ohne Brüste und Brust. Wir sprechen gleich über ihre Zusammenstellung an Geschichten, Essays, Gedanken über Brüste und vorher noch ein paar Eindrücke, die Nele Posthausen aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team in Bonn für uns gesammelt hat. Wie nennt ihr eigentlich eure Brüste?
Eigentlich Brüste immer, ja. Oder Boobs.
Brust unter Freunden durch so Tiddies sagen oder so.
Ja, Brüste oder Boobs oder Boobies.
Wie ist das bei dir? Benutzt du das Wort Brüste oder benutzt du eigentlich ganz andere Worte, wenn du mit deinen Freundinnen sprichst?
Ich glaube, ich sag schon meistens Brüste. Ich hatte früher Spitznamen für sie. Also im Jugendalter, wo es mir dann warum auch immer unangenehm war.
Kennst du die Spitznamen noch?
Ja, die Gittis waren das. Aber das habe ich schon lange abgelegt.
Heute spricht Katha auch mit mir ganz offen über das Thema. Sie ist 25, kommt aus Münster. Mit ihren Freundinnen sitzt sie in der Sonne auf der Uniwiese Bonn. Sie essen Pommes, lachen, unterhalten sich.
Also zum Beispiel mit meiner Mitbewohnerin habe ich öfter darüber gesprochen, weil wir einfach so gemeinsam ins Bad gehen oder ne, man vieles dann gleichzeitig macht. Und dann haben wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen und einfach das auch kritisiert, dass dem ganzen Thema so viel Wert zugesprochen wird, weil es halt so ein individuelles Thema ist. Ja, und auch irgendwie anerkannt, dass es halt sehr individuell gerade so schön ist.
Und mit deiner Mitbewohnerin hast du es geschafft, dass ihr zu Hause einen Space habt, wo es entspannt ist, mit oder ohne BH oder oberkörperfrei oder sonst wie, sich auch über diese Themen entspannt zu unterhalten und sich zu bewegen.
Also da haben wir auf jeden Fall so unseren Freiraum gefunden, irgendwie darüber zu sprechen und auch irgendwie Probleme oder Gedanken zu teilen.
Vor der Unimensa sitzt Enrico, 22, aus Italien. Ein Jahr hat Enrico in Deutschland gelebt und findet die Menschen im Vergleich zu Italien schon um einiges offener. Sie könnten sich freizügiger anziehen. Gerade die politische Lage in Italien mache Enrico Sorge, dass Menschen nicht sein könnten, wie sie wollen. Enrico hatte selbst Momente, in denen der Körper sich nicht richtig angefühlt hat.
Because I really like like breasts. So I would be like, what if I have like titties, you know?
Enrico fragt sich immer mal, wie wäre es, Titties zu haben? Mal fühle sich der Körper weiblicher, mal männlicher an. An einem Baum neben der Uniwiese lehnt Amelie, 21, aus Düsseldorf. Quatscht mit einer Freundin. Ich frage sie, ob sie schon mal darüber nachgedacht hätte, wie es wäre, keine Brüste zu haben.
Nee, gar nicht. Also ich mag meine Brüste sehr gerne. Ich trage auch zum Beispiel nie einen BH, weil ich es schön finde, keinen BH zu tragen.
Wie ist das für dich? Hast du das einfach so angefangen und das war easy für dich? Oder seit wann machst du das?
Ich würde sagen, es hat so in der 10. Klasse bei mir angefangen, weil ich früher immer dachte, sie wäre zu klein zum Beispiel. Und dann habe ich immer versucht, halt durch BHs sie größer wirken zu lassen. Und dann in der 10., 11. Klasse kam es dann so, dass ich halt mich damit abgefunden habe und dass ich gelernt habe, die zu mögen und zu lieben auch tatsächlich. Little titties not so damn pretty, staircase in a crack filly, little titties in a fat kitty, big pants and some stuffed shoes,
ba-ba-bow, Blue's Clues. Ein eher ambivalentes Verhältnis zu Brüsten. Das würde ich meinen, verbindet die beiden, Schriftstellerin Miko-Sophie Kümel und Blogger-Journalist und Buchhändler Linus Giese. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und ist es auch dieses ambivalente Verhältnis, das ein bisschen Grundstein für dieses gemeinsam herausgegebene Buch, die Anthologie über Brüste, war für euch?
Ja, also wir sind auf die Idee für diese Anthologie ja bei einem gemeinsamen Spaziergang gekommen, bei dem wir gesprochen haben über unser eigenes Körpergefühl und da war schon irgendwie klar, es gibt mittlerweile ja doch durch auch so Body Positivity Thematiken schon auch so eine Art, dieses Brüste-Thema zu verhandeln, die ist aber oft sehr akzeptiere deinen Körper, feier ihn und so weiter und uns beiden war irgendwie klar, dass es bei uns komplizierter ist, auf verschiedene Arten, aber auf jeden Fall komplizierter und dementsprechend ambivalent.
Ihr habt auch so eine These im Vorwort, Brüste haben eigentlich kein Geschlecht. Ist das wirklich so?
Also das ist eine These, die mir ja sehr am Herzen liegt. Ich glaube, von der gesellschaftlichen Perspektive ist es, glaube ich, noch nicht so. Also Brüste wird eben oft ein weibliches Geschlecht zugewiesen oder eben mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Aber ich glaube, mein ganz großer Wunsch wäre auch durch diese Anthologie vielleicht ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eben nicht nur Frauen Brüste haben, sondern eben auch andere Menschen, wie zum Beispiel nicht-binäre Menschen oder Trans-Männer, Brüste haben können. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Anliegen, so ein bisschen quasi der Brust das Geschlecht wegzunehmen.
Eben, Linus, du sprichst schon diese vielfältigen Perspektiven an. Bei euch sind es jetzt 12 Beiträge, die zusammengekommen sind. Manchmal sehr literarisch, manche eher analytisch, eigentlich fast immer durchweg autobiografisch, aber wie gesagt, sehr unterschiedliche Perspektiven. Es geht um große Brüste, kleine, neu gemachte, verkleinerte, stillende Brüste, cis-männlicher Blick auf Brüste, Drag-Fake-T-Shirt-Brüste oder eine Brust haben und so weiter und so fort. Wir gehen darauf auch noch ein bisschen gleich ein. Erstmal zu euren zwei Perspektiven, weil ihr habt ja auch in zwei Beiträgen das reflektiert, jeweils einzeln. Und Linus, du schreibst, meine Brüste fühlten sich für mich immer seltsam fremd an, als wären sie kein Teil von mir. Mhm. Kannst du das bitte ausführen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin ja ein Transmann und habe mich vor 7 Jahren habe ich mich geoutet und ich habe, glaube ich, schon immer so das Gefühl gehabt, so dass diese Brüste zwar da sind, aber nicht wirklich zu mir gehören. Und das ist mir, damit fängt auch mein Text an, dass ich am Tag vor meiner Brustentfernung gefragt wurde, so welche BH-Größe ich eigentlich habe. Und da ist mir dann so irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich das gar nicht weiß, weil ich einfach immer so eine Distanz aufgebaut habe zu diesem Körperteil, weil ich damit gar nichts anfangen konnte und es mich aber gleichzeitig immer so von der Gesellschaft eben in diese Box Frau oder in diese Box Weiblichkeit eingeordnet hat. Und das war ja etwas, was ich gar nicht wollte. Und von daher habe ich schon immer ein sehr ambivalentes Verhältnis zu meinen Brüsten gehabt und eher auch ein ablehnendes, distanziertes und habe mich dann auch im Januar 2021 dazu entschieden, mir die Brüste entfernen zu lassen.
Du beschreibst aber auch, nicht alle Transmänner entscheiden sich eben für dieses operative Abnehmen der Brust. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass eben diese Brust nicht über das Geschlecht eines Menschen aussagt. Also auch Transmänner, die sich dazu entscheiden, eben sich die Brüste nicht entfernen zu lassen, sind genauso transmännlich, wie ich das bin. Das sagt gar nichts aus. Ich glaube, es sagt eben nur aus, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche und Körpervorstellungen haben. Und ich habe mich auch ganz lange gequält mit dieser Entscheidung. Ist es quasi wirklich notwendig, diesen Schritt zu gehen? Und eine Operation ist ja schon ein sehr entscheidender Einschnitt. Mhm. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt angelangt, dass ich wusste, so ein Leben mit Brüsten kann ich mir einfach nicht weiter vorstellen. Deshalb muss das jetzt passieren. Und ich kann aber auch alle Menschen verstehen, die sich nicht dazu entscheiden.
Ich finde spannend, dass es so eine Verbindung zwischen euch beiden gibt. Ihr erinnert beide daran, wie so der Übergang des kindlichen Körpers zum jugendlichen Körper war. Miku, wie war das für dich?
Ja, tatsächlich habe ich eben so ein ambivalentes Verhältnis zu dem Körperteil, aber grundsätzlich, und das habe ich, glaube ich, im Schreiben des Textes gemerkt, hat das ausschließlich damit zu tun, wie von außen darauf geschaut wird. Und da habe ich dann eben gedacht, okay, vielleicht versuche ich mal nachzuverfolgen, wann war eigentlich das erste Mal, als ich so über diese Brust und über die Brüste auf einmal das Gefühl hatte, da schauen mich Leute anders an. Und das hat dann erschreckenderweise ergeben, dass das wahnsinnig früh war, auch als da eigentlich noch gar keine Brüste waren, aber als da irgendwie klar war, da ist ein Badeanzug, da ist ein Mädchen, so, und da fängt dann sozusagen dieser sexualisierende Blick schon an. Und dann habe ich mich quasi so durch die verschiedenen Lebensalter gehangelt, in denen die Brüste irgendwie eine Art von Rolle gespielt haben. Ich habe in dem Text über mich selber während des Schreibens tatsächlich sehr viel gelernt. Der heißt ja vom nach vorne fallen der Schultern, und dieses nach vorne fallen der Schultern beschreibt eigentlich so eine Bewegung, die in der ganz viel steckt, vor allem natürlich so eine Scham, eine schamvolle Reaktion darüber, irgendwie sexualisiert zu werden oder so ganz stark weiblich gelesen zu werden. Das steckt ja auch in dem drin, was Linus meinte, dass es noch sehr weiblich verstanden wird, dieses Körperteil. Das bedeutet auch sofort, dass man ganz stark darüber ganz schnell definiert wird. Und das ist auch ja nicht für alle Leute, auch nicht für alle Frauen gleichermaßen angenehm. Es gibt bei Antje Ravik-Strubel im Text diesen schönen Satz: Eine Freundin von mir geht nie ohne Schal aus dem Haus, um die Brüste zu verdecken, weil ihre Brüste so groß sind, dass sie als Statement gelten, und sie möchte nicht jeden Tag ein Statement setzen.
Ich finde aber auch genau diese Überschrift, die du gewählt hast, dieses vom nach vorne fallen der Schultern, das ist so eine Bewegung, die ich selber dann plötzlich gemerkt habe, die kenne ich. Und ich finde auch, eben diese Lebensphasen, auf die ihr beide eingeht, es gibt noch so eine Überschneidung, nämlich das Alter 12 Jahre alt. Für Linus der erste Badeanzug in dem Alter, ja. Und für Miku so eine Anime-Geschichte, die sich ins Gedächtnis gebrannt hat. Und die halt in Bezug jetzt auf Brüste auch nochmal binär gesehen, ne, oder auch Frau sein, eine große Erkenntnis ausgemacht hat. Magst du die kurz anreißen, Miku? Weil die war mir persönlich nicht bekannt und ich dachte so, ah, was für eine Welt tut sich da auf.
Ja, ich versuche das so kurz zu halten, dass das hier nicht den Rahmen sprengt, weil man nicht mich dazu einlädt, nicht dann spreche ich hier 8 Stunden lang über Manga und Anime. Genau, ich habe als Kind diesen Manga und Anime geschaut. One Piece, der läuft auch bis heute noch. Der läuft seit 27 Jahren mittlerweile. Also ein Long-Term-Erzählprojekt sozusagen. Und da gab es eine Nebenfigur eigentlich, Kuina, eine Schwertkämpferin, die aber noch ein Kind war und die besser als alle Jungs in ihrem Dojo kämpft und auch besser als alle Erwachsenen und trotzdem eine ganz tragische Geschichte hat, weil sie, obwohl sie so vielversprechende Talente besitzt, sich im Klaren darüber ist, dass sie irgendwann überholt werden wird von ihren männlichen Kontrahenten, aber auch nicht nur aus so rein biologischen Gründen, weil sie irgendwie größer, stärker werden als sie im Laufe der Pubertät, sondern auch, weil diese Welt, in der sie sich bewegt, die so vom traditionellen Japan inspiriert ist, da gibt es einfach große Stigmata und Frauen sind keine Schwertkämpfer. Und vor allem sind sie nicht die besten Schwertkämpfer und die stärksten. Und deswegen leidet sie sehr stark unter der Frauenrolle, die da auf sie zukommt. Sie ist selber so 12 ungefähr, als ich das mit 12 sozusagen sehe. Und es gibt sogar im Anime so eine Szene, wo sie sich so an die wachsende Brust greift und sagt, sie will das alles nicht, weil es ihr sozusagen den Weg zu ihrem Traum verstellt. Und das hat mich ganz stark berührt. Und der Bruch in der Geschichte, der so ein bisschen ungeklärt ist, aber also was man weiß, ist, dass sie, ein Freund bringt ihr dann das Versprechen ab, zu sagen, ist doch egal, ob Mann oder Frau, wir versprechen uns jetzt, dass wir auf jeden Fall super stark werden und einer von uns wird die Stärkste oder der Stärkste. Und dann gibt es so ein schönes Moment von Akzeptanz, so nach dem Motto, wir versprechen uns das jetzt, beyond the gender binary, ist es egal. Und am nächsten Tag stirbt Kuina. Und für mich war, es ist nur angedeutet, das heißt, sie ist die Treppe runtergefallen. Es gibt aber Kulturen, in denen bedeutet das tendenziell möglicherweise ein Suizid. Man weiß das nicht. Für mich war das als Kind aber eindeutig, dass das eine ganz tragische Geschichte ist. Und dann habe ich die so weiter mit mir rumgetragen, weil ich die sehr inspirierend fand. Als Kind fand ich natürlich vor allem irgendwie hat mir der Name gefallen und diese Figur und ich konnte da nicht so den Finger drauflegen. Aber wenn ich jetzt rückblickend darauf schaue, dann ist das für mich auch ein bisschen zu so einem Symbol geworden, dafür Durchhaltevermögen zu haben und nicht zu zerbrechen an der Welt, in der wir leben.
Du hast dich dann auch von der Figur vom Namen inspirieren lassen. Also Kuina heißt die Figur, ne? Und dann,
genau, also, das Q in Miku steht bis heute für Kuina, was also der Name, das kann man vielleicht noch dazu sagen, weil ich finde, das ist tatsächlich eine wahnsinnig poetische, literarische Entscheidung, dass die Kuina heißt, denn das ist der Name einer Vogelart in Japan, die flugunfähig ist. Und es gibt zwei Schwertkämpferinnen in der Serie und die heißen beide wie flugunfähige Vögel.
Wenn wir jetzt diese binäre Welt uns anschauen, diese eben zwei Schubladen, diese zwei Boxen, Mann, Frau, auch Linus, du schreibst drüber, dass da so eine große Sehnsucht immer da war. So, ich wünschte, die Brüste wären mir egal. Mhm. Und gleichzeitig ist man nun mal in der Gesellschaft, in der man ist, in der Welt, in der man ist. Und du beschreibst dann nochmal, ich zitiere nochmal eine Passage, egal wie sehr ich mir wünschte, als Mann wahrgenommen zu werden, meine Brüste waren oft wie zwei Realitätsdämpfer, die mich daran erinnerten, dass das, was ich mir wünschte, nicht zwangsläufig auch von anderen gesehen und erkannt wird. Mhm. Also das bringt ja so ein bisschen auf den Punkt, dass diese binäre Wahrnehmung, die dominiert, auch eben diese Gefühle auslöst, oder?
Total. Und ich glaube, da ist ja auch, ihr hattet jetzt ja gerade über das Alter 12 gesprochen und ich glaube, das war eben, oder das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, eben als ich zum Beispiel als Kind bin ich immer nur in Badehose rumgelaufen mit meinem Bruder zusammen und da wurde mein Körper eben noch nicht so in eine Box gepackt oder in einer bestimmten Art und Weise gelesen, weil es eben nicht so wirklich zu unterscheiden gewesen ist. Und dann gab es irgendwann so einen Bruch, wo ich gemerkt habe, es ist jetzt so eine gesellschaftliche Verpflichtung, jetzt einen Badeanzug anzuziehen, weil es eben nicht mehr anders möglich ist. Und das ist etwas, worunter ich sehr gelitten habe. Und das ist auch etwas, worunter ich dann heute immer noch gelitten habe. Ich beschreibe ja in meinem Text vor allen Dingen auch so einen Sommerurlaub, den ich an der Ostsee verbracht habe und wo ich quasi aus so einer Zuschauerposition immer zugeguckt habe, wie die anderen Männer oberkörperfrei irgendwie am Strand gewesen sind und ich gedacht habe, ich würde so gerne, aber ich kann nicht mit diesem Körper, in dem ich stecke. Und das ist dann jetzt so, seitdem ich diese Brüste nicht mehr habe, eben so eine krasse Befreiung für mich, sowas ganz Banales zu machen, wie eben ins Schwimmbad zu gehen oder mir nur in Badehose Pommes zu kaufen, was mich halt total glücklich macht, weil ich so das Gefühl habe, jetzt kann ich endlich wieder so, wie ich vielleicht als Kind mich durch die Welt bewegt habe, jetzt kann ich mich so auch wieder durch die Welt bewegen.
Jetzt gibt's nun mal langsam die Tendenz hin zu Freibädern, wo alle oberkörperfrei ja. sein können. Wenn das sich jetzt durchsetzen würde, wäre das dann vielleicht so ein Moment zu sagen, dann müsste man auch als Transmann nicht unbedingt überlegen, OP ja, nein, vielleicht würde das irgendwie das Gefühl anders prägen, dass die Blicke dann auch anders sind, vielleicht auch nicht mehr so werten.
Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das so eine Befreiung ist. Also ich bin zum Beispiel in einer Wandergruppe für trans-inter nicht-binäre Menschen und dort ist eine Person, wandert eine Person mit, die noch keine Brustentfernung hatte und wir waren jetzt vorletztes Wochenende zusammen am Badesee und das ist schon einfach, wenn da sehr viele Menschen sind, die vielleicht noch in so sehr klaren Kategorien denken, ist das schon so auch so ein sehr beängstigendes Gefühl dann zum Beispiel für diese Person eben einfach nur in Badehose mit sichtbaren Brüsten, aber eben abgesehen davon als Mann gelesen, dann dort sich aufzuhalten. Und ich glaube, je offener alle mit ihren Körpern umgehen und mit Nacktheit und mit Brüsten, desto größer ist auch die Befreiung dann halt zum Beispiel für Transmänner.
Und ich glaube aber auch, dass es für dich wahrscheinlich wirklich noch ein viel wichtigerer Schritt war, weil du beschreibst auch, dass du erst nachdem die Brüste weg waren, dich auf einer Dating-Plattform angemeldet hast und dich wieder sozusagen oder dich bereit gefühlt hast, dich nach einer Partnerschaft umzuschauen.
Ne? Ja, was ja auch andererseits irgendwie vielleicht traurig ist, aber ich habe, glaube ich, so seit dieser Brustentfernung einfach ein ganz anderes Gefühl zu meinem eigenen Körper und vielleicht auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und oder auch eine ganz andere Fähigkeit, vielleicht auch körperliche Nähe zuzulassen. Und das war für mich davor eben nicht möglich, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe.
Genau, ich glaube, dass es immer wieder in diesen verschiedenen Beiträgen in der Anthologie auch darum genau geht, wie werde ich wahrgenommen von außen, aber eben auch, was für Gefühle setzt das dann in mir frei. Es sind wirklich sehr unterschiedliche 12 Beiträge. Unter anderem ist dabei Schriftstellerin Daniela Dröscher, die ganz am Anfang steht mit Fragmenten, so Erinnerungsassoziationsfetzen fast schon so zur Brust. Und sie hat uns freundlicherweise 2 Fragmente eingesprochen.
Körbchengröße. Als ich für mein Debüt einen Literaturpreis bekam, monierte ein mir unbekannter Kollege in seinem Blog, dass die Wahl auf mich gefallen sei, wäre zwar bedauerlich, aber in der Körbchengröße könne es nicht liegen, da sei schließlich nicht viel zu holen. Ich war fassungslos, dass hier jemand öffentlich meine Nichtbrüste zum Paratext meiner Nichtliteratur erklärte. Stillschweigend beschloss ich, die Sache zu ignorieren. Einzig Kate Moss ist es vermutlich zu verdanken, dass ich mich weiterhin mit stolz geschwelltem Brett in die Welt hinauswage. Ich weiß, dass Kate Moss und der von ihr verkörperte Heroin-Schick viel Unheil angerichtet haben. Tödliche Hungerattacken und zerstörerische Diätpraktiken gehen auf das Konto dieser Mode. Damals aber empfand ich Kate Moss als meine persönliche Rettung. Sie war mein Garant dafür, dass man so kleine Brüste haben durfte, wie ich sie hatte. Schon damals aber tauchte die leise Frage auf, wer oder was entschied darüber, wie die Brüste von Frauen auszusehen hatten? Frage: Spielte die Größe meiner Brüste eine Rolle für die Anfrage zu dieser Anthologie? Antwort der HerausgeberInnen: Nur wenn die Körbchengröße eine Metapher für die Tragweite deines Werkes ist. Auch Kate Moss ist es zu verdanken, dass ich meine Brüste als einen der wenigen Körperteile sehr früh als unproblematisch, nein, eigentlich sogar als schön empfunden habe. Als selbstverständlichen Teil meines Selbst. Als ein Sicherheitsorgan. Einen Anker in meinem Body Trouble, wenn man so will.
Hier wird ja eben so dieses große Feld angesprochen, wie groß ist eigentlich meine Brust und bin ich schön? Und da wird auch die Frage aufgemacht, wie habt ihr eigentlich die Menschen für diese Anthologie angesprochen, ausgesucht? Wenn man sagt, es geht um Brüste, denkt ja jeder wahrscheinlich oder jeder Mensch, der dann angesprochen wird, okay, wie meinen die das?
Ja, also wir hatten keine Ranking-Liste, auf der wir die AutorInnen aufgeschrieben haben, die irgendwie mit Körperlichkeit zu tun hätte in der Form. Wir haben tatsächlich aus verschiedenen Ecken darüber nachgedacht. Wir haben zum einen überlegt, welche Stimmen finden wir einfach total spannend, also sowohl literarisch als auch vielleicht als EssayistInnen. Oder wo glauben wir, da steckt auf jeden Fall Potenzial für einen spannenden Text drin. Und dann hatten wir, glaube ich, schon einen sehr, das hast du ja auch schon angedeutet, das geht so um die Brust und eigentlich um alles, was man mit ihr machen oder nicht machen kann. Also es gibt schon so ein bisschen so einen diversen Ansatz zu, es gibt bestimmte Themen, an die denkt man irgendwie automatisch, ne? Wenn es um Brüste geht, Brustkrebs zum Beispiel oder auch Stillen und Mutterschaft oder Mastektomien, Geschlechtsangleichung. Das heißt, wir wussten, es gibt so Themen, die uns interessieren und dann haben wir schon überlegt, welche AutorInnen, die wir toll finden, könnten wir fragen und wo ist die Wahrscheinlichkeit schon auch hoch, dass dann sowas kommt. Wir haben aber nirgendwo feste Themen vorgegeben, sondern uns so ein bisschen in den Austausch mit den AutorInnen begeben und dann abgewogen und aber relativ häufig, ehrlich gesagt, zum Beispiel auch bei Bettina Wilpert, wo es um das Stillen als Tätigkeit geht, im weitesten Sinne, da saß das Thema eigentlich schon in ihrem Kopf. Also sie hatte schon direkt eine Idee, wohin es gehen sollte. Genau, also zum einen themendivers und zum anderen, wen finden wir einfach als Stimme spannend.
Also genau diese zwei Fragen, die für mich dann aufkamen. Was unterscheidet eigentlich die ganzen AutorInnen? Und was verbindet sich? Sag mal beide gerade raus.
Puh.
Also wir finden sie alle spannend. Das vereint sie. Und es sind eben alles Leute, das brauche ich selber gar nicht sozusagen analysieren, sondern das ist einfach ein Fakt. Das sind eben alles die Leute, die sofort gesagt haben, ah ja, klar, ein Buch über Brüste. Also die sofort verstanden haben, was wir da für eine Idee damit haben.
Und die vielleicht auch alle, oder ich weiß jetzt nicht, ob alle, aber viele davon auch vielleicht eher auch so ein haderndes Verhältnis zu ihren Brüsten haben oder so ein hinterfragendes, also das kam ja auch, wir hatten vor 2 Wochen ein Insta-Live mit Ninia Lagrande und da kam auch die Frage auf, warum gibt es eigentlich keinen Text, wo jemand einfach seine Brüste so abfeiert oder einfach geil findet quasi. Und das finde ich schon auch spannend, dass manchmal vielleicht auch eher aus so einem Hadern und Hinterfragen dann auch der Wunsch entsteht, über etwas zu schreiben und sich damit auseinanderzusetzen.
Und gleichzeitig ist das auch einfach die Komplexität der Welt. Ja. Also das ist eben genau auch so ein bisschen die Alternative dazu, dass so sozusagen nur zu feiern. Es gibt ja durchaus Texte, die das reflektieren. Also es gibt bei Antje Ravik-Strobel, die am ehesten so eine Art Kurzgeschichte geschrieben hat, da gibt es auch die Thematik, ach, plötzlich taucht auch sowas wie ein Lustempfinden in Verbindung mit den Brüsten auf und so. Also es geht schon darum, wach darauf zu schauen und zum Beispiel auch Bettina Wilperts und auch Daniela Dröschers Text, die sind ja nicht rein negativ oder kritisch, sondern die sind hinschauend und reflektierend.
Ja. Ja, ich fand auch zum Beispiel die Berliner Kabarettistin Michaela Dudley, die Transfrau mit afroamerikanischen Wurzeln ist, die schreibt zum Beispiel, schon wegen des Stillens ist die kollektive Faszination für Brüste verständlich. Fast so, ne, als hätten alle sie, wenn man gestillt wurde, mit der Muttermilch aufgesogen und so weiter. Also dieses Bild einfach, die Brust vielleicht auch die erste Berührung mit der Welt, wenn man so jetzt ganz groß, ne? Kann man darauf vielleicht diese Faszination für Brüste auch nochmal versuchen zu erklären?
Das weiß ich nicht. Also mir kommt es dann sofort auch, also wenn man es so in die Richtung auslegt, da kann man auch, glaube ich, schnell in so freudianische Fallen tappen. Da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, dadurch, dass es ein Körperteil ist, das irgendwie mindestens die Hälfte der Menschen hat, in der Form, und es gibt ja auch Männer, die Brüste haben, auch Cis-Männer, die Brüste haben im Übrigen, finde ich das so gar nicht verwunderlich, dass da jede Person oder jeder Autor in jedenfalls in diesem Band einen Bezug zu hat. Also das ist, glaube ich, das Interessante, das steht, glaube ich, auch irgendwo im oder rund um das Buch, immer auf dem Umschlag, dass es ein Körperteil ist, was viel Thema ist, aber eigentlich nie wirklich thematisiert wird oder wirklich angeschaut wird oder reflektiert als das, wofür es so steht.
Aber ich finde, es ist ein Körperteil, wo viele dann sich direkt eine Meinung zu bilden. Also es gibt ja auch, jeder von uns hat irgendwie sehr unterschiedliche Hände vielleicht, aber wir würden jetzt selten auf die Hände von Leuten gucken und uns jetzt einfach mal einbilden zu sagen, sind die nicht zu klein, sind die nicht zu groß, sind die nicht zu wulstig? Also natürlich, vielleicht denkt man es mal, wenn man Hände sieht, aber bei Brüsten hat man, finde ich, schon oft direkt irgendeine Meinung dazu. Und auch, ich habe jetzt sehr viel die ganze Zeit im Plural darüber gesprochen, auch das ist ja schon mal so ein Thema, was bei euch dann anklingt. Da schreibt Autorin Kirsten Achterlik über ihre Brust im Singular. Es geht auch eben um das Thema Mastektomie nach einer Chemotherapie. Wir hören kurz rein.
Ich habe eine Brust. Ihr seht, ich schreibe nicht, ich habe noch eine Brust. Oder ich habe nur eine Brust. Ich will mit dem Satz keinen Verlust ausdrücken. Ich will auch nicht suggerieren, dass sich an diesem Zustand noch etwas ändern wird. Ich will einfach nur meinen Oberkörper beschreiben. Einen etwas ungewöhnlichen Oberkörper, zugegebenermaßen. Die Tumortitte ist ab und nichts ist stattdessen da.
Und das ist jetzt so ein Bild, die Brust abnehmen lassen, die eine als kein Verlust. Natürlich gibt es auch sicherlich andere Wahrnehmungen genau zu diesem einen Thema. Aber oft geht es ja bei diesen Fragen um Brustabnahme und so weiter darum, dann wieder diesen alten, vermeintlich normschönen Zustand wiederherstellen zu wollen und so weiter und so fort. Also auch da wieder, es ist immer irgendwie ein bestimmter Druck da, auf eine gewisse Weise performen zu müssen oder parat zu sein, wenn es um Brüste geht. Halt anders als bei anderen Körperteilen.
Ja, also ich glaube, und das ist auch eine Problematik an dem Thema, ist, wie das bei manchen von so, ja, Marginalisierungserfahrungen ist, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man muss sich manchmal sogar noch dafür verteidigen, wenn man das problematisiert. Also weil man irgendwie sagt, wir sind doch so weit und wir sind in der so und so vielten feministischen Welle und das ist doch irgendwie, jede Person darf doch alles. Und dann ist oft die Realisierung in der Realität. In meinem Text gibt es so einen Moment, wo ich in so einem weißen T-Shirt rausgehe und einfach mich freue über dieses T-Shirt mit der Aufschrift und 200 Meter dauert es, bis der erste komische Kommentar kommt. Also ich glaube, das ist auch was, was man in den Texten sehen kann. Ich finde zum Beispiel im Vergleich zu Kirstens Text über die eine Brust, die Kirsten gern behalten will, und ihr wird nahegelegt, doch das beides gleich ästhetisch aufzubauen und damit ja auch einen riskanten oder jedenfalls invasiven chirurgischen Eingriff vorzunehmen, ist es interessant zu sehen, zum Beispiel Linussens Text über die geschlechtsangleichende Operation, wo es ein relativ langer Weg ist, überhaupt das von der Krankenkasse erstattet zu bekommen und das überhaupt zu dürfen. Und das ist aber eigentlich eine vergleichbare Operation. Und da finde ich eben interessant, dass offensichtlich die Stellschraube, die unterscheidet, ob uns systemisch tendenziell eher empfohlen wird, auf jeden Fall so eine OP zu machen und alle möglichen Beratungen dafür bereitgestellt werden oder ob wir uns das irgendwie erst erkämpfen müssen. Das hat ganz offensichtlich mit so Geschlechterstereotypen, Vorstellungen und Ideen zu tun von binärem System. Es gibt Männer, es gibt Frauen, fertig, weil sozusagen die Frau wiederhergestellt werden soll, irgendwie die vermeintliche, was Kirsten als nicht-binäre Person eben, was ihr dann besonders aufgefallen ist in dem Zusammenhang.
Und ich glaube, es spricht eben auch so, wie Miku ja auch gesagt hat, für so eine gesellschaftliche Erwartung an Körper. Und ich habe vor ein paar Jahren habe ich ein ganz interessantes Buch gelesen von Anne Boyer, Unsterblich, wo sie über ihre Brustkrebserkrankung schreibt. Die hatte den Brustkrebs in der schwersten Stufe. Und in Amerika ist es so, dass von den Krankenkassen quasi der Brustaufbau übernommen wird, aber keine Physiotherapie für Menschen, die sich zum Beispiel dagegen entscheiden und lieber irgendwie anders damit umgehen wollen. Und das finde ich, ist ja auch eben ein Beweis dafür, dass irgendwie die Gesellschaft, wobei auch die Frage ist, wer eigentlich genau, eben diesen Blick auf Körper hat, so natürlich, wenn du eine Brust verlierst, dann möchtest du dort einen Ersatz und nicht irgendwie, du kannst auch ohne diese Brust leben. Und das finde ich.
Obwohl die zweite Brust nochmal Schmerzen, nochmal Eingriff, ja, nochmal Narkose etc. bedeutet.
Ja, und wie schwer ist es dann eben, wenn du nicht binär bist und diesen Körpervorstellungen nicht entsprechen möchtest, dich dann von dieser, aus dieser Maschinerie quasi zu befreien und von diesen Erwartungen?
Mhm. Ja, da wird wirklich deutlich, dass es verschiedene Erwartungen an verschiedene Körper nun mal gibt. So.
Ja.
Und die Frage, wie man damit umgeht, und das sehr, so sehr sensibel nachgespürt. Jeder Beitrag macht das ganz unterschiedlich, jeder AutorIn. Ne, finde ich wirklich sehr, sehr unterschiedliche Blicke auf dieses Thema Brüste, Brust und auch die Perspektive der, ich zitiere ihn da, heterosexuellen Cis-Welt, die kommt dann durch Nils Pickert noch mit rein. Kennen manche von Pink Stinks vielleicht, genau, den Autor, den Journalisten. Und hinten raus vielleicht noch so ein bisschen die Überlegung, natürlich die große Utopie, was wünschen wir uns eigentlich, wie es wäre, dass es nicht so ein Band bräuchte, ne, über dieses Körperteil. Das ist auch eine Parallele zwischen euch beiden, so dieser Wunsch danach, dass es doch eigentlich egal sein soll. Also diese Sehnsucht nach einem, das nicht auffallen, dass ich einfach rausgehe, mich dann in diesem weißen T-Shirt zeigen kann, ohne dass jemand da hingucken muss, so ungefähr. Ne? Oder würdet ihr das nicht sagen, dass das bei euch beiden auch im Fokus steht?
Ja, also ich bin auf meine Trans-Freunde, wenn sie das erste Mal mit ihren Narben und Oberkörper frei schwimmen gehen, auch manchmal ein bisschen neidisch. Weil,
und die ganzen Selfies, die sie dann noch posten auf Insta.
Von diesen schönen Körpern mit diesen Narben. Ja, ich glaube, man merkt eben daran schon, dass eine Sprechhaltung wie, dann mach doch einfach, wie du willst, nicht reicht, weil es eben von auf das Außen mit ankommt, auf die Reaktion, auf die Blicke, auf eine Sensibilität für, wann schalten wir plötzlich den Modus um, indem wir einen, zum Beispiel einen weiblich gelesenen Körper dann sexualisieren. Also das ist, glaube ich, auch was ich habe einen Satz in meinem Text, dass mich der BH, den ich dann irgendwie getragen habe, obwohl es irgendwie eigentlich unnötig war, mich auch nicht vor den langen Umarmungen dieses einen Freundes meiner Eltern geschützt hat. Man kennt es, glaube ich, wenn man weiblich sozialisiert aufgewachsen ist, dass solche Situationen, wo man plötzlich dann so angeschaut wird oder ein bisschen sehr lange umarmt wird oder solche Übergriffigkeiten oder annäherungsweise Übergriffe passieren, das ist wie so ein Schalter, der umgeschaltet wird plötzlich und der Raum verändert sich und man wird auf einmal, naja, als Objekt wahrgenommen. Also so kann man es vielleicht am ehesten runterbrechen.
Ja, ich will nur ergänzen zu diesem, als Objekt wahrgenommen. Es gibt auch die Perspektive, ich habe einmal Barbara Schöneberger gehört in einem Interview, die Moderatorin, wie sie sagte, was soll das, zeigt die Brüste doch her, solange sie noch schön und prall sind, habe ich doch gemacht, sollte jede Frau machen, ist doch gut, seid stolz drauf, so ungefähr. Also es geht so in die Richtung, feiert euren Körper und ist doch toll und so, ist doch was, was man herzeigen kann. Also ich will nur sagen, es ist nicht nur ein männlicher Blick, jetzt binär gedacht, sondern manchmal auch wirklich so eine weibliche, so ein Pushen hin zu, man sieht in den Umkleidekabinen auch viele Mütter, die den Push-BH rausgesucht haben, ne? Ganz hart so ausgedrückt. Ich will nur sagen, ne, es ist nicht so ganz eindeutig, wer was fordert von einem. Es geht ja in alle Richtungen, oder?
Also ja, ich glaube, was da häufig passiert, ist dann, dass manchmal zum Beispiel Cis-Frauen, die sich mit ihrem Körper und wie der ist, sehr stark identifizieren können, oder jetzt in dem Fall von mir aus mit ihren Brüsten, dass es dann manchmal, wenn dann so alternative Narrative auftauchen, wie das jetzt in unserem Buch der Fall ist, wo Leute ein bisschen abwägender sind und so ein bisschen mehr Eventualitäten aufzeigen oder vielleicht sogar sagen, ich habe eher eine Abneigung dagegen und habe mich davon quasi gelöst. Manchmal geht da irgendwie wie so eine Alarmglocke an, als würden jetzt nur, weil wir sozusagen ein paar andere Geschichten erzählen, deren Geschichten irgendwie irrelevant werden. Aber es geht ja eigentlich darum, dass man solche verschiedenen Selbstwahrnehmungen auch nebeneinander friedlich koexistieren lassen können sollte. Also nur, weil ich sage, ich würde gerne einfach so rumlaufen können, ohne Komplimente oder irgendwelche unangenehmen Sachen gedrückt zu bekommen, heißt es ja nicht, dass Barbara Schöneberger sich verhöhnen muss. Ist ein bisschen trotzig, ne?
Ist das, nee, ist es gut? Nein, ist es auf jeden Fall. Ich wollte auch jetzt kein Kleidungsverbot oder Gebot oder irgendwas aussprechen. Nein, so war das auch nicht gemeint. Ich fände es schön, wenn wir enden würden, vielleicht, Miko, wenn du magst, mit einer kleinen Passage von deinem Text, was so ein bisschen, finde ich, so eine Haltung sein kann, die einen auch nochmal positiv stimmen kann. Also mir ging es zumindest so beim Lesen. Vielleicht magst du das kurz vortragen.
Ja, gern. Ich will meine Brust nicht rausdrücken und nicht reinziehen. Ich fühle mich eigentlich von jeher am wohlsten, wenn ich nicht über sie nachdenke. Wenn ich einfach entspannt gehen kann.
Wie können wir diesen Status erreichen? Frage an euch beiden. Was braucht es dafür?
Puh, das ist eine große Frage. Also ich glaube, dass so ein Buch wie unsere Anthologie auf jeden Fall dabei hilft, über Brüste ins Gespräch zu kommen, in so ein Nachdenken zu kommen, Und ich glaube auch, dass auch in den letzten Jahren schon, du hattest es ja auch einmal kurz angesprochen, dieser Fall in Berlin im Plenterwald mit der Person, die oben ohne dort sich aufhalten wollte und dann die zum Beispiel diese Bewegung Gleiche Brust für alle gegründet hat. Und ich glaube einfach, dass wir gerade an so einem Punkt sind, wo noch ganz viel gesprochen werden muss oder ganz viel angestoßen werden muss, um sich von diesen gesellschaftlichen Vorstellungen zu befreien. Also ich glaube, in so einer Utopie am Ende sollten Brüste im Idealfall einfach kein Geschlecht haben. Den Menschen sollte überlassen werden, ob sie sie zeigen oder nicht. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Baustein dabei ist auch so vielleicht noch vielfältigere Repräsentation. Also ich glaube, wo sehen wir überhaupt Brüste? In der Werbung, im Porno, in Filmen und Serien. Wie sehen die aus und bilden die wirklich die Vielfalt von Brüsten ab, die wir haben? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen in einem Interview mit Mitu M. Sanyal gelesen, dass sie sagt, dass sie Haare auf den Brüsten hat. Und das fand ich voll krass, weil man sieht es einfach nicht in der öffentlichen Darstellung. Und ich glaube, das wären so wichtige Punkte, um sich da vielleicht so ein bisschen von gesellschaftlichen Konventionen zu befreien.
Also eben für mehr Vielfalt, wenn es um die Brüste geht, Herausgeber, Herausgeberin. Linus Giese ist da gewesen und Miku Sophie Kühme. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich sag nochmal, wie das Buch heißt, Brüste, eine Anthologie. Wir runden die Folge mit drei verschiedenen Perspektiven auf die eigene Brust, die eigenen Brüste ab. Nele Posthausen hat sich nochmal für uns auf die Suche begeben und drei Menschen gesprochen, die ihre Brüste mit Operationen aus verschiedenen Gründen verändert haben oder eben noch verändern möchten.
Finn sitzt am Wohnzimmertisch der Kölner WG. Vor einigen Monaten ist Finn aus der Schweiz hergekommen.
Ja, also eigentlich seit ich mich erinnern kann, war das für mich voll schwierig, dass da einfach diese Brüste gewachsen sind. Dann vor ein paar Jahren bin ich wie mehr in Kontakt mit eigentlich so Non-Binarität gekommen. Und das war eigentlich schon krass so, wie das dann voll viel gebraucht hat, mir überhaupt zu erlauben, den Gedanken zu erlauben, dass ich die ja auch einfach wegmachen könnte.
Einfach wegmachen, das heißt in der Fachsprache Mastektomie. Bis dahin ist es für Finn aber noch ein weiter Weg. Finn sucht gerade erst nach einer Psychologin, die ein Gutachten für die Mastektomie erstellen kann. Das ist bei vielen Kliniken in Deutschland notwendig. Außerdem gibt es auch Zweifel. In der Sexualität seien die eigenen Brüste und vor allem Nippel manchmal auch schön.
Also es ist halt auch einfach eine krasse Vorstellung, dann keine Brüste mehr zu haben. Irgendwie auch absurd, wenn man halt weiblich sozialisiert worden ist, nach einer Mastek dann einfach oben ohne. Also nicht, dass ich dann überall oben ohne rumlaufen wollen würde, aber das kickt dann richtig rein, wenn man dann nachher einfach plötzlich das Privileg hat, dass da so eine andere Bewertung stattfindet. Also das ist halt einfach richtig absurd.
Wer den Schritt zur Mastektomie schon gemacht hat, ist Kati. Allerdings aus anderen Gründen. Sie ist 37 und spricht mit mir aus Rosenheim. 2021 ist Kati an Brustkrebs erkrankt. Sie hat sich entschieden, beide Brüste per Mastektomie entfernen zu lassen.
Und ich trage auch keine Prothesen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Ich habe jetzt aber letztens eine Situation gehabt, ich habe mir einen Backpacking-Rucksack gekauft. Und dann kommt da der Verkäufer und stellt so die Gurte ein und Ding und dann sagt er so, ja, okay, Becken und dann sagt er Brust. Und dann hast du richtig gemerkt, okay, der hält jetzt gerade inne, der weiß eigentlich gar nicht so genau, was jetzt los ist. Das sind so Kleinigkeiten einfach, wo du das Gefühl hast, du musst dich erklären. So, ansonsten im Alltag stört es mich jetzt nicht.
Vor der Operation hat Kati eine Beratung nach Leitlinie durch Ärztinnen erhalten. Darin ist die Option, die Brüste abnehmen zu lassen, allerdings nicht vorgekommen. Stattdessen wurde ihr abgeraten.
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das ist ohne Brüste. Sie können ja hier nicht einfach ohne Brüste rausgehen. Und ich weiß mit meinen 33 Jahren gar nicht, was das bedeutet, ohne Brust zu leben. Aber es ist super, wenn mir ein fast 60-jähriger Arzt sagt, er weiß, was es bedeutet, mit einem Silikonimplantat zu leben.
Kati ist jetzt Mitglied des Busen-Kollektivs mit 2 U. Sie schaffen Räume für Austausch unter Betroffenen von Brustkrebs und rufen dazu auf, sich selbst abzutasten. Mit dabei ist auch Steff, 41, lebt in Berlin. Weil sie bereits 2-mal an Brustkrebs erkrankt ist, rieten ihr die Ärzte, das komplette Gewebe entfernen zu lassen.
Das war so null eine Option, finde ich. Also das war total klar, dass ich das nicht möchte, mit 36 Jahren kinderlos, Single, mir die Brust abnehmen zu lassen.
Steff beschreibt ihren Körper als curvy, spricht liebevoll über ihre Brüste. Sie hat mittlerweile 6 OPs durchgemacht. Jetzt sind ihre Brüste mit Eigengewebe wieder aufgebaut. Das wird in einer Operation zum Beispiel aus dem Bauch entnommen. Einzelne Blutgefäße werden erhalten und mit denen im Brustbereich verknüpft, sodass das Gewebe dort weiterleben kann.
Ich habe wirklich viele Narben und mittlerweile ist es schon so, wenn ich in den Spiegel gucke, dass jede Narbe einfach meine Geschichte erzählt und irgendwie dafür steht, was ich alles durchgemacht habe und was mein Körper auch geschafft hat. Ja, also eigentlich bin ich eher mittlerweile stolz auf jede Narbe, die ich trage.
Jetzt kommt ein Cut und wir hören noch zum Schluss das Liebestagebuch. Caro und Jones sind ja als Polypaar wieder auseinandergezogen, weil es für die beiden einfach sich besser angefühlt hat, nicht irgendwie täglich aufeinander zu hocken. Und irgendwo war auch dieses Bedürfnis da, wieder die eigene Bude haben zu wollen, Freiheiten auskosten zu können. Zum Beispiel eben, wenn man Poly unterwegs ist, dann ein Date dann auch ohne Absprache direkt mit nach Hause bringen zu können, in die eigenen vier Wände. Und als Caro eben jetzt auf Dating-Apps unterwegs war und geschaut hat und gematcht hat, war es erst ein schönes Gefühl so, als die ersten Verbindungen sich ergeben haben. Und dann kam ein bisschen Ernüchterung auf, weil ja, die Welt ist ein Dorf.
Also Jones und ich leben ja jetzt seit ein paar Monaten in getrennten Wohnungen. Und wenn wir uns treffen, dann ist das mehr wie so ein jedes Mal neues Date irgendwie, als dass man so, ja okay, nach dem Küche aufräumen, dann zusammen auf der Couch sitzt und sagt, okay, wollen wir uns jetzt mal irgendwie unterhalten oder so. Also es macht es auf jeden Fall wieder so ein bisschen spicier und aufregender. Ja, mit dem nicht mehr zusammenwohnen, also hat sich einiges erleichtert und die Vorstellung in einer offenen Beziehung war irgendwie, dass ich dann direkt anfange zu daten, weil ich jetzt irgendwie auf eine Art frei bin. So habe ich es mir zumindest vorgestellt, dass es irgendwie ja so ein bisschen erleichtert, auch mal mit einem Date nach einer Bar dann zu mir gehen zu können und so. Tatsächlich ist mir dann aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren meines Datings nie online gedatet habe. Also ich habe die Typen immer irgendwie so kennengelernt, die ich dann gedatet habe und habe es dann mal mit Online-Dating versucht. Und das ist wirklich, also das ist wirklich schrecklich, muss ich sagen. Weil das ist ja so ein, einfach eine Flut an Informationen über irgendwelche Menschen, die man treffen könnte. Das war irgendwie ein bisschen frustrierend auf eine Art. Also ich hatte zwar Matches und so, aber da herauszufinden, wen möchte ich jetzt kennenlernen und wem möchte ich auch meine Zeit schenken, ist voll anstrengend. Also wie viele Frösche muss man küssen, dass mal einer dabei ist, der irgendwie interessant ist. So. Und ich hatte ein Match und wir haben aber ewig gar nicht irgendwie inhaltlich geschrieben, aber es ging darum, wann wir uns mal treffen wollen. Und dann wollte er meine WhatsApp-Nummer haben und ich habe ihm gesagt, so nee, wir kennen uns noch nicht, aber du kannst mir bei Instagram folgen. Okay. Und dann bin ich ihm auch bei Instagram gefolgt, aber habe dann in einer Story von ihm gesehen, dass er mit einem Mädel befreundet ist, mit der mein Ex-Freund mal so eine Affäre hatte. Und ich komme mir da schon wieder vor wie in so einer Soap oder so. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass gerade also irgendein random Typ aus München genau mit einer befreundet ist, die mit meinem Ex irgendwie was hatte. Das hat nichts mit Eifersucht zu tun, aber ich möchte einfach nicht in so ein Konstrukt reinkommen, dass ich dann schon so vernetzt bin durch meinen Ex und so. Und dann habe ich ihm geschrieben, das passt nicht. Ich habe ihm auch erklärt, du bist befreundet mit einer Ex-Affäre von meinem Ex irgendwie und das ist mir irgendwie, ich will was, wenn dann was Neues irgendwie, ja, und nicht in so alte, in irgendwelche Konstrukte reinkommen, das ist mir zu, da habe ich einfach keine Lust drauf auf irgendwie eventuelles Drama oder so. Ja, dann habe ich es gelassen mit Online-Dating und ich date ja nicht, um irgendwie auf jeden Fall Sex zu haben, sondern vor allen Dingen irgendwie Verbindungen mit anderen Menschen. Das ist ja, in offenen Beziehungen geht es ja, oder zumindest für mich eher darum, ja, offen zu sein für Situationen, in die ich dann auch gehen kann mit anderen Menschen, aber jetzt eigentlich gar nicht so ein aktives Suchen.
Na, mal gucken, wie sich das Datingleben weiterentwickeln wird. Caro wird uns davon sicherlich erzählen, hier im Liebestagebuch. Das war's mit einer Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar. Danke wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.